Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Das muss man sich jetzt eingestehen und handeln. Das schreibst du, Nadine, in deinem Kommentar. Warum?
Ja, guten Morgen, Elias. Man muss sagen, das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 2 hat endgültig gezeigt, der SSV steckt in einer handfesten Krise. Die Situation spitzt sich zu, die Unruhe ist groß, die Mannschaft wirkt verunsichert und das Vertrauen in die Entscheidungsträger, in Geschäftsführer Markus Thiele, in den Vorstand und den Aufsichtsrat ist massiv erschüttert. Der SSV befindet sich an dem Punkt, an dem er nie wieder sein wollte und deswegen muss gehandelt werden. Aus meiner Sicht gibt es in der aktuellen Konstellation keinen Ausweg mehr. Markus Thiele als der starke Mann, als Geschäftsführer und Vorstand in Personalunion trägt die Verantwortung im Fall des Erfolges, was ja mit den zweifachen Aufstiegen der Fall war, muss aber auch die Konsequenzen im Fall des Misserfolges tragen. Insofern ist man beim SSV Ulm gezwungen, etwas zu tun. Statt sich wegzuducken und um Geduld zu bitten, muss aus meiner Sicht die Kaderplanung hinterfragt werden und vor allem auch das Bild, das der SSV gerade nach innen wie außen abgibt. Denn das wird, um es auch mal an dieser Stelle zu sagen, nicht nur von den Medien beeinflusst, sondern auch von dem, wie sich der SSV Ulm gibt, wie der Club kommuniziert und auch, was auf dem Platz zu sehen ist. Also insgesamt ist das Bild geradezu desaströs.
Desaströs, so war auch in Teilen die Leistung des SSV Ulm auf dem Platz am Wochenende beim Spiel gegen den VfB Stuttgart 2. Einige Fans haben sich die Hände vors Gesicht geschlagen. Dreimal hat der SSV Ulm stark gepatzt. Patzer, die man sehr, sehr selten eigentlich sieht. Dreimal wurde dem Gegenspieler der Ball vor die Füße gespielt, in den Lauf gespielt, der dann eigentlich alleine aufs Tor von Christian Ortak zulaufen konnte. Aber steigen wir vielleicht anders ein. Was war denn vielleicht gar nicht so schlecht, wie es sich jetzt anfühlt?
Ja, um vielleicht anfangs beim Positiven zu bleiben, muss man sagen, dass es, wie ich finde, durchaus eine Steigerung im Vergleich zum Spiel gegen Ferl. Hier vielleicht kurz die Anmerkung. Vielen Dank für einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir geschrieben haben. Ich habe es wohl in der vergangenen Podcast-Folge falsch ausgesprochen. Es heißt tatsächlich Ferl. Sorry dafür. Genau, also es war eine Steigerung im Vergleich zu Ferl, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Messlatte da relativ niedrig lag. Was hast du denn Positives ausgemacht?
Positiv war auf jeden Fall, dass der SSV Ulm gezeigt hat, dass er auch in einer Phase, wo der Gegner spielbestimmt ist, dann doch das Tor machen kann. Die 1:0-Führung durch André Becker war in einer Phase, wo der VfB schon mehr Anteile hatte am Spiel. Und das war allgemein so eine Szene, wo ich mir dachte, okay, es ist gerade mehr Zug zum Tor drin im Spiel beim SSV. Es wurde schneller der Abschluss gesucht. Auch Dennis Chesser hat da oftmals nicht lang fackeln lassen. Das fand ich besser, auch wenn es da natürlich noch extrem viel Verbesserungsbedarf gab. Aber ich dachte, okay, das geht mal in die richtige Richtung. Und auch defensiv sind die Spatzen jetzt nicht geschwommen. Wir haben es gerade eben schon angesprochen, es gab diese dicken, dicken Patzer, die wirklich übel waren. Aber ansonsten stand der SSV Ulm ja schon deutlich besser.
Und das obwohl, muss man auch dazu sagen, es gab ja in der Viererkette drei Wechsel tatsächlich. Jonas David hat sich in Ferl das Kreuzband gerissen als vierter Spieler des SSV Ulm. Für ihn ist dann Jan Boller reingerückt in die Kette und die Nebenmänner waren dann Luis Görlich und Jonathan Meyer. Ich meine, das war auch das erste Mal, dass der SSV in dieser Konstellation gespielt hat.
Mit Sicherheit, ja. Also zumindest nicht bei einem Pflichtspiel. In der Vorbereitung war Marcel Stegert ja auch noch gar nicht da. Von dem her war es eigentlich auch zu erwarten, dass es da Abstimmungsprobleme gibt. Man hat es dann relativ früh schon gesehen in der ersten Hälfte, als auf der rechten Seite der Ball eigentlich bei den Ulmern ist und Jan Boller und Luis Görlich nicht genau wissen, was man damit jetzt anfangen soll. Und dann schnappt sich der Stuttgarter halt den Ball und zieht durch. Das war die erste gefährliche Aktion. Eigentlich schon der erste Patzer, den ich jetzt vorhin gar nicht mit aufgezählt habe. Also eigentlich sind wir bei vier dicken Patzern, die zu gefährlichen Tormöglichkeiten geführt haben. Und von dem her, ja, ist vielleicht das Positive, haben wir jetzt mal herausgestellt, aber ich glaube, insgesamt war das schon eine Leistung, wo man ganz klar sagen muss, es muss sich jetzt endlich was tun. Die Findungsphase muss nach 13 Spieltagen abgeschlossen sein, egal wie groß der Kaderumbruch war. Es ist einfach so auch den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht zuzumuten, diese Körpersprache auch der Spieler, die sich inzwischen eingeschlichen hat.
Ja, da bin ich voll bei dir und ich finde auch, was es nochmal gezeigt hat, Jetzt ist der SSV endlich mal wieder in Führung gegangen. Es war erst die vierte Führung der laufenden Saison. Und man hatte vielleicht gedacht, oh, vielleicht ist das jetzt der Brustlöser, vielleicht lässt das jetzt den Knoten platzen. Aber 10 Minuten später gleicht Stuttgart aus. Und da muss man dann schon sagen, also wurde möglicherweise in anderen Spielen auch mal der Spielverlauf so ein bisschen kritisiert oder auch mal in Frage gestellt, wo wir auch gesagt haben, naja, gibt es da vielleicht den Elfmeter für Ulm, dann läuft das Spiel auch anders. Hatten die Spatzen das ja gegen Stuttgart einfach in der eigenen Hand.
Ja, es war relativ lange ergebnisoffen.
Ja, bis es dann nach der Halbzeit weiterging, Stand von 1-1 und müssen wir jetzt einmal beschreiben, da gab es die Situation in der 46. Minute, Dennis Dresse, der Kapitän, der ja eigentlich sehr solide, sehr stabil spielt, sich wenige Fehler insgesamt gesehen leistet, spielt diesen Rückpass auf Christian Ortag zu kurz und hat wohl in seinem Rücken auch nicht gesehen, dass da einfach 2 Stuttgarter noch am Start waren.
Er hebt auch nicht den Kopf. Von dem her, ja, war bitter. Es darf nicht passieren, darf aber vor allen Dingen auch nicht zweimal passieren. Es ist nicht Dennis Dressel zum zweiten Mal passiert, aber wenig später war es dann Ben Westermeier, der einen Fehlpass zurückgespielt hat. Der ist aber nicht dann im Tor gelandet. Dazwischen gab es noch den Patzer, wo Jan Boller den Ball eigentlich am 5-Meter-Raum schon hat und ihn dann verstolpert, direkt vor die Füße des Stuttgarters. Uru Takba, der dann auch einfach locker einschiebt. Das sind solche Dinge, die zeigen einfach, okay, wenn es schlecht läuft, dann läuft es halt einfach nochmal doppelt schlecht. Man steht unten drin, im Abstiegskampf ist man jetzt. Ich denke, das kann man klar so sagen. Moritz Glasbender hat es auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch zum ersten Mal ausgesprochen. Er hat klar gesagt, es geht um den Klassenerhalt, alles andere wäre vermessen. Und ja, da ist jetzt natürlich die Frage, wie man da dann aus diesem Abstiegsstrudel wieder rauskommt.
Mhm. Das ist natürlich auch eine Frage, die sich vor allem ja auch die Spieler stellen müssen und auch stellen. Ich hatte danach Gelegenheit, mit ein paar zu sprechen. Dennis Dresse meinte so, ja, das ist wie so ein Teufelskreis. Also es sei schon viel, viel Negativität gerade dabei und das macht es aktuell auch schwer. Also die von uns angesprochenen Situationen passieren dann, also dass dir in so einem Spiel 2 solcher Patzer passieren, kommt auch nicht oft vor, aber sie passieren dem SSV gerade.
Ja. Und dann auch noch von einem Führungsspieler oder von dem Spieler, von dem man sicher hofft, dass er der Stabilitätsanker ist, wie Dennis Dressel, das bringt dann natürlich noch mal mehr Verunsicherung rein.
Ja. Christian Ortag, der ja auch zu den Führungsspielern zählt und dann auch Mitte der zweiten Halbzeit mal relativ sauer auch geworden ist, hat er die Mannschaft nochmal zusammengerufen, auch nochmal gesagt, beziehungsweise hat es mir dann danach auch nochmal erklärt, er sei nicht sauer gewesen wegen des Gegentores, aber er wollte schon nochmal deutlich machen, dass das jetzt nicht der Anspruch sein kann, so zu verteidigen, beziehungsweise, dass man nicht wieder so unter die Räder kommen darf wie gegen Ferl. Also es waren dann nochmal deutliche Worte, die
Ja. Aber wenn es schon der Anspruch ist, einfach nicht mehr so unterzugehen, dann ist das natürlich auch schon bitter. Vielleicht hatte das auch eigentlich gemeint, natürlich auch nochmal sagen können, hey, es steht 1-3, wir haben noch, wie viele Minuten hatten wir dann noch? Ja, es war die 54. Minute, als es 1-3 gefallen ist, also da war ja durchaus noch die Möglichkeit da, mehr nach vorne zu werfen, was ich auch nicht gesehen habe, sondern vielleicht hat er auch die Körpersprache gemeint, wo dann manche Spieler meiner Meinung nach die Einsatzbereitschaft haben vermissen lassen. Und eher für sich spielen vielleicht sogar, als für das Team.
Ja, also mit Sicherheit. Also er hat wahrscheinlich nicht nur gemeint, irgendwie er will jetzt hier nicht nur mehrere Tore kassieren, sondern auch so nach dem Motto, hey, die Mannschaft muss sich zusammenreißen und muss sich dem auch gegenwehren. Und er meinte dann halt auch, ja, keine Ahnung, vielleicht ist eine Phrase, aber wir sind da gemeinsam reingeraten und müssen da jetzt gemeinsam auch wieder rauskommen und alles andere wird nichts helfen. Die große Frage ist natürlich, wie kann das passieren? Christian Ortag meinte, wir müssen an allen Ecken und Enden ansetzen.
Und da ist natürlich die Frage, ob da die Mannschaft den Weg alleine gehen muss oder ob sie da Unterstützung bekommt, weil Moritz Glasbrenner hat auch auf der Pressekonferenz relativ deutlich von Führungsschwäche gesprochen, von Mentalitätsproblemen, hat eigentlich, wie ich finde, relativ unüblich die Mannschaft auch kritisiert.
Ja, ich glaube, das eine bedingt ja irgendwo das andere, ne? Also wenn es so schlecht läuft, wie es beim SSV gerade der Fall ist, dann fängt der Kopf an zu rattern, dann hat man vielleicht auch, geht vielleicht auch mit so einem Gefühl in das Spiel, oh, keine Ahnung, wir sind unter Druck, wir müssen das jetzt heute reißen. Auf der anderen Seite, wir haben während dem Spiel auch drüber gesprochen. Ich meine, es war, als es 1:1 stand, dass wir so auf der Tribüne saßen und gemeint haben, boah, also irgendwie hat man das Gefühl, dass das gar nicht gut gehen kann. Und wenn natürlich so viel Negativität dann auch mit drin ist, dann ja, ist das natürlich eine Herkulesaufgabe, das irgendwie in eine andere Richtung zu bekommen.
Ja, ich denke, was da immer dann natürlich einen frischen Wind reinbringt, ist natürlich dann auch eine Entscheidung abseits des Feldes, weil das ist natürlich etwas, was man gerade eher beeinflussen kann. Der Transfermarkt zum Beispiel hat ja geschlossen. Meiner Meinung nach muss man da, denke ich, aber schon aufpassen, dass man Moritz Glasbrenner nicht verheizt. Er ist ein großes Trainertalent, denke ich. Er hat in den ersten Wochen ja gute Ansätze gezeigt, ist sofort auch bei der Mannschaft gut angekommen und kommuniziert ja auch, wie ich finde, eigentlich sehr souverän in den meisten Situationen. Du hast die Negativität angesprochen. Weiche, die sich gegen diese Negativität wehren, sind interessanterweise die organisierten Fans, also die Ultraszene. Hat vor dem Spiel Flyer verteilt. Du hast dir den angeschaut. Was stand da denn drauf?
Ja, das war mehr oder weniger so ein, ja, so eine Botschaft nach dem Motto, nur der Zusammenhalt, nur über den Zusammenhalt kommen wir aus dieser Krise wieder raus. Ich glaube, das war nicht ganz das Zitat, aber das war die Botschaft. Und es stand auch drin, dass Wut, Pfiffe, Beleidigungen im Stadion niemandem weiterhelfen werden. Oder auch können. Und ja, die organisierte Szene, da muss man aber einmal kurz unterscheiden. Also dieser Zettel, dieser Flyer war unterzeichnet von den Broken Society Ultras, also von einer Ultra-Gruppierung, die aber sicherlich im D-Block tonangebend ist. Und die haben sich an andere Fans gewendet, weil es zuletzt, das war auch gegen Förderfall, durchaus zu ja, Pfiffen glaube ich jetzt nicht, die habe ich eigentlich nicht vernommen, jedenfalls nicht gegen die Mannschaft, aber durchaus auch zu vielleicht nicht so ganz netten Ansprachen gegenüber den Spielern gekommen ist. Und ja, die Markus Thiele Rausrufe oder die Thiele Rausrufe, die hat man ja schon mehrfach und wiederholt im Stadion gehört.
Wobei, da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt eine Beleidigung? Thiele raus?
Nee, das ist sicherlich.
Ich denke, das ist im Rahmen des Erlaubten, gerade in der Phase, in der sich der SSV befindet. Aber es war ja auch interessant, nach dem Spiel sind die Spieler natürlich wieder vor den D-Block auch getreten. Da kamen ja dann auch Vertreter der Fans in den Innenraum und haben den Spielern auch diesen Zettel in die Hand gedrückt und gezeigt. Da gab es auch eine lebhafte Diskussion dann mit Joe Reichert, der auch dabei war. Mhm. Ja, es zeigt natürlich, es ist ja auch logisch, wenn man auf einem 18. Platz steht. Es gibt Redebedarf mit vielen, vielen Seiten.
Ja, was ich an der Stelle aber auch einmal noch in aller Deutlichkeit sagen möchte, also weil ich habe auch nach dem Spiel gegen Ferl, nicht bei uns, aber in anderen Medien oder auch Facebook-Kommentaren, was auch immer, gelesen, dass sei ja eine Arbeitsverweigerung oder das gleiche eine Arbeitsverweigerung, was die Spiele hier auf dem Platz bieten. Und an der Stelle will ich schon einmal sagen, also einem Spieler abzusprechen, dass er nicht den Ehrgeiz hat, ein Spiel zu gewinnen oder auch seine beste Leistung auf den Platz zu bringen, finde ich schon über der Grenze. Also ich meine, das ist der Beruf der Fußballer.
Ja, aber die Frage ist ja schon, wann gibst du ein Spiel auf?
Ja.
Also wo gibst du während des Spiels, gibt es sicherlich noch Luft nach oben. Das ist ja auch die angesprochene Mentalität. Also ja. Arbeitsverweigerung ist vielleicht ein Begriff, der zu hoch ist. Aber ich denke, dass es da gerade grundsätzlich die Probleme gibt, ist ja eigentlich auch von SSV-Seiten angesprochen worden.
Genau, voll. Aber dass man halt jetzt quasi Spieler beleidigt oder auch ja da einfach unter der Gürtellinie agiert, muss ich schon sagen, hat eigentlich nichts zu suchen.
Und führt auch nicht zum Zweck.
Führt nicht zum Zweck. Ich meine, ganz allgemein gesprochen, malen wir mal das Worst-Case-Szenario an die Wand. Der SSV steigt ab, geht in die Regionalliga. Na, das bringt den Spielern ja auch mal gar nichts. Also da wird dann im Zweifelsfall auch der ein oder andere arbeitslos sein.
Ja, und vielleicht auch nicht sofort den Karrieresprung dann machen bei einem anderen Team.
Ja.
Will man nicht in seiner Vita stehen haben, da kann man sich sicher sein. Was Marcel Segert jetzt in seiner Vita oder in seinem Spielerprofil stehen hat, ist die fünfte gelbe Karte der Saison. Marcel Segert, der ja seit seiner Verpflichtung Mitte August alle Spiele von Beginn an bestritten hat in der dritten Liga, fehlt gelb gesperrt, ausgerechnet gegen den Aufstiegsaspiranten Hansa Rostock.
Ja, man könnte ausrufen, jetzt auch noch das. So ein bisschen, also ist schon sehr, sehr bitter. Neben all den Verletzungen, neben der immer dünner werdenden Innenverteidigung kommt das jetzt auch noch hinzu. Die Alternativen sind rar. Wir haben uns die Optionen mal angeschaut, sind aber, muss man glaube ich auch sagen, selber unschlüssig, was wir machen würden, oder?
Ja, also ich denke mal, wir sind uns einig, dass Jan Boller gesetzt ist jetzt.
Ja, würde ich sagen, wobei man, glaube ich, gerade bei ihm auch Aufbauarbeit nach diesem Spiel gegen Stuttgart leisten muss.
Ja, man darf natürlich nicht vergessen, wenn jemand so schwer patzt, dann ist meistens er selbst die Person, die sein größter Kritiker ist. Da sind dann manchmal aufbauende Worte, wenn wir jetzt an die Fans richten, die du gerade angesprochen hast, vielleicht manchmal hilfreicher, als jemanden noch tiefer in den Strudel zu bringen. Aber neben Jan Boller, der ja Beidfuß ist, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass er flexibel auch in der Innenverteidigung ist, steht Moritz Glasbrenner derzeit Julian Eze zur Verfügung. Der 19-Jährige kam im Sommer aus der A-Jugend des VfL Bochum und hat noch kein Drittligaspiel bestritten, war in den vergangenen Wochen aber immerhin auf der Bank.
Ja, aber wenn wir jetzt die Liste weiter durchgehen, dann wird Felix Vater noch als Name auftauchen, U19-Spieler, der schon bei den Profis mittrainiert hat, auch schon im Trainingslager mit dabei war. Sadin Djonov-Rosanin, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, wird noch auftauchen. Auch ein junger Spieler, der aber zuletzt gar keine Rolle gespielt hat. Wir hätten dann noch Lukas Masak im Angebot, nicht unbedingt im Aufgebot, weil er zuletzt mit einer Bauchmuskelzerrung ausgefallen ist und dann natürlich die Frage bleibt, ob er überhaupt wieder einsatzfähig ist.
Ich glaube, bei ihm liegen halt so ein bisschen die Hoffnungen oder auf ihm liegen so ein Stück weit die Hoffnungen, dass er wieder fit wird, wobei man dann natürlich auch fragen muss, ob es überhaupt für 90 Minuten reicht. Ich glaube, er hat über sieben Spiele jetzt ungefähr gefehlt.
Ja.
Er war auf jeden Fall schon vor der vergangenen Länderspielpause im Krankenlager und deshalb hat ja auch Moritz Glasbrenner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, als noch nicht klar war, dass Segert fehlt, schon gesagt, dass sie auch im Notfall zwei andere Optionen noch im Hinterkopf haben. Zwei Spieler, die eigentlich nicht in der Innenverteidigung beheimatet sind. Das ist zum einen Jonathan Meyer. Auch ihm traut Moritz Glasbrenner zu, in der Innenverteidigung erfolgreich zu spielen. Meyer ist 1,81 Meter groß und hat eigentlich in der Innenverteidigung bisher nicht gespielt. Also beim SSV immer auf der Außenbahn, Schiene oder als Außenverteidiger. Und die andere Person war Dennis Dressel, der natürlich als abkippender Sechser schon das eine oder andere Mal in der letzten Abwehrkette verteidigt hat. Aber da würde sich natürlich die Frage stellen, wer ersetzt ihn denn dann im Mittelfeldzentrum?
Bei ihm würde man natürlich an anderer Stelle eine Lücke reißen. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass man sagt, man will einen erfahrenen Spieler dann in der Abwehr, in der Viererkette als Abwehrchef haben, weil den gibt's, jetzt Lukas Masak ausgeklammert, de facto einfach nicht im bisherigen Aufgebot. Aber, also wenn das dann die Option ist, dann sieht es im Mittelfeld schon dünn aus,
ja. Also zum Abschluss dein Tipp. Wie sieht die komplette Abwehrkette aus gegen Hansa Rostock?
Ich setze drauf, dass Lukas Masak zurückkehrt. Also das wäre dann, ich würde mit Görlich, Boller, Masak und Kölle spielen.
Okay, interessant. Ich fand Meyer eigentlich nicht schlecht, aber klar, Kölle hat vom Potenzial her natürlich einiges zu bieten.
Ja, und du musst dir natürlich die Frage stellen, klappt es bei Masak dann doch nicht? Ist dann Jonathan Meyer die Option, der vielleicht in die Mitte rückt? Was auch immer, es gibt viele Fragezeichen, die wir jetzt noch nicht beantworten können.
Fragezeichen sind ein sehr, sehr gutes Stichwort. Fragezeichen, wie geht's weiter beim SSV Ulm? Klar ist, es kann so nicht weitergehen.
Ja, ich glaube, in dem Punkt herrscht sehr große Einigkeit.
Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Bis dahin. Tschüss.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssvulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv.
In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.